Sarah, Markus, Andreas und Roy. Brettspiele sind ihre Leidenschaft. Und quasseln tun sie auch noch. Monkey Talk.
Hallo und herzlich willkommen zum Monkey Talk, eurem Brettspiel-Podcast der Boardgame Monkeys. Ich bin der Andreas und an meiner Seite habe ich die liebe Sarah. Gude.
Huhu. Schön, Andreas, dass du wieder da bist aus dem sonnigen Mexiko und dass ich mit dir hier heute wieder zusammen aufnehmen darf. Und es ist ja eine ganz besondere Folge und deswegen habe ich, glaube ich, auch schon gerade einen Schwitzefleck auf meinen Ohrensessel gemacht. Ich bin so aufgeregt.
Ich bin auch total aufgeregt, denn wir haben heute Finale.
Oh,
it's the final countdown. Genau, es hat lange, lange gedauert und jetzt ist sie da. Deine absolute All-Time Top 10, die Platzierungen 10 bis 1 und ja. Mein Gott, was eine Reise das war. Ich weiß nicht, wie viele von euch tatsächlich auch die Folgen 50 bis Platz 11 gehört haben, die es ja bei uns exklusiv bei Patreon gibt. Also wenn ihr die noch hören wollt, bevor ihr jetzt diese Folge hört, dann drückt jetzt quasi auf Stopp, schließt ein Patreon-Abo ab, hört die Folgen 50 bis 11 in 4 Sonderfolgen. Und dann könnt ihr sozusagen hier weiterhören. Ansonsten hört euch einfach nur die Creme de la Creme an. Hier 10 bis 1.
Ja, genau.
Ich bin total gespannt. Ich will ja gar nicht zu viel spoilern, aber da waren ja schon einige heiße Titel auf den hinteren Platzierungen. Deswegen weiß ich gar nicht, was jetzt überhaupt alles kommen kann.
Ja.
Bei einer Sache bin ich mir aber sicher, es sind bestimmt sehr schöne Spiele.
In jedem Fall, ne? Wie ja nun mittlerweile fast jeder weiß, die Optik zählt ja viel bei mir. Also optisch erwarten uns heute richtige Kracher. Aber wie du schon ansprichst, wir haben auch schon echt Creme de la Creme hinter uns gelassen. Ich werde jetzt nicht spoilern, aber da waren auch schon richtige Kracher dabei. Ich bin selber, ich hatte es ja damals in der ersten Folge, also quasi Platz 50 bis 41 schon gesagt und ich würde das gerne nochmal wiederholen. Ich habe diese Liste oder diese Top-Liste ja über PubMeeple gemacht. Jeder, der das mal ausprobieren möchte, das ist tatsächlich richtig gut, so dass man Spiele da gegeneinander antreten lassen kann, bis dann final quasi eine Top-Liste dabei herauskommt. Und ich war selber über so manche Platzierung und über so manchen Titel in meiner Liste total überrascht. Und deswegen bin ich auch ganz aufgeregt, was du von meinen Plätzen 10 bis 1 hältst. Und ich muss noch dazu sagen, dem einen oder anderen wird vielleicht so ein Highlight-Kracher-Spiel oder ein anderes irgendwie gefehlt haben. Das liegt daran, dass ich einen wahnsinnig großen Pile of Shame habe. Und da sind noch Spiele, die wirklich zur Creme de la Creme gehören. Und ich bin mir sicher, dass sie es in meine Top 50 geschafft hätten, wenn ich sie denn schon gespielt hätte. Außerdem ist es so, dass ich für meine Liste persönlich mir den Anspruch gelegt habe, dass ich die Spiele, die jetzt hier in meiner Liste sind, mehr als ein oder zweimal mindestens gespielt haben muss, damit sie überhaupt in dieser Liste landen, weil ich mir erst nach mehreren Partien dann irgendwie eine umfassende Meinung dazu bilden kann. Deswegen die Titel, die ihr bei mir findet, sind mehrfach auf Herz und Nieren geprüft worden und somit dann aus meiner Sicht auch verdient in dieser Liste.
Also quasi Ohrensessel approved.
Richtig.
Ja, aber gut, dass du das Prozedere auch noch mal so ein bisschen erläutert hast. Das hatten ja damals Roy und ich auch ähnlich gemacht, auch mal mit dieser Seite PubMeeple. Ist mittlerweile auch schon anderthalb Jahre her, dass wir die Top 10 gemacht haben, Roy und ich. Also irgendwann müssen wir die auch mal wieder aktualisieren, muss ich sagen.
Ja.
Die Wochen jetzt bei uns werden sowieso von einer Top-Liste zur nächsten gehen. Heute haben wir deine Top 10. Dann haben wir jetzt wahrscheinlich auch noch im alten Jahr und dann zu Beginn des neuen Jahres unsere Top-Spiele 2022 und auch noch die Flop-Spiele 2022. Also
ein Highlight jagt das nächste.
Genau, wie das immer bei uns so ist. Aber ich würde sagen, wir haben heute so viele Titel, wir lassen heute mal den Affenspielplatz weg.
Ja.
Und gehen direkt rein ins Geschehen und zwar zu Platz Nummer 10. Ich mache auch für dich nochmal den Trommelwirbel. Also, pass auf.
Ich bin immer wieder verblüfft über diese Special Effects, wo du die nur herzauberst, Andreas.
Ja, du solltest mal hören, wie ich beatboxe.
Ja, das können wir ja vielleicht im Finale dann nachher anbringen.
Also dann, es geht los mit deinem Platz 10.
Ja, es geht los mit meinem Platz 10 und dazu muss ich gleich sagen, das war der Titel, der mich am meisten verblüfft hat. Also nicht, dass er in der Top 50 ist, sondern die Platzierung auf Platz 10 hat mich selbst total verblüfft, aber rückblickend betrachtet und als ich dann ausführlich drüber nachgedacht habe, war mir klar, er ist zu Recht auf Platz 10. Und zwar handelt es sich um ein ganz kleines Amigo-Spiel aus dem Jahr 2015. Und das ist mit Abstand mein absolutes Lieblingsstichspiel, und zwar Texas Showdown.
Ui.
Texas Showdown von Mark Major oder Mark Major, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, ist, ja, wie gesagt, mein absolutes Lieblingsstichspiel, hat von allen kleinen Kartenspielen mit Abstand irgendwie am meisten bei uns auf dem Tisch gelegen. Ich glaube, mittlerweile ist es auch out of print und gar nicht mehr so einfach zu bekommen, wenn ich richtig informiert bin. Ich habe lange nicht mehr danach gesucht, aber Texas Showdown, für mich, wer Stichspiele mag, gehört einfach in die Sammlung, weil es noch ein bisschen mehr, also Wizard ist ja der Klassiker und der Meister der Stichspiele sicherlich. Texas Showdown bringt noch so ein bisschen mehr strategische Kniffe irgendwie aus meiner Sicht mit rein. Vielleicht auch ein bisschen mehr Unplanbarkeit, das mögen viele bei Stichen ja, bei Stichspielen ja nicht. Ich mag das, weil ich auch noch so ein bisschen mehr beeinflussen kann, dann irgendwie, also bei Texas Showdown, wenn ich es mal runterbreche, ist es so, hier möchten wir keine Stiche sammeln. Also wir möchten die Stiche hier vermeiden, anders als bei Wizard. Und ich habe aber durch ein paar taktische Elemente die Möglichkeit, auch so ein bisschen zu beeinflussen, wer diesen Stich denn jetzt bekommt, der da in der Mitte ausliegt. Und das finde ich irgendwie super spannend gemacht und das macht einfach Laune. Deswegen Texas Showdown, absolute Empfehlung fürs Regal.
Das ist direkt mal ein Kracher, würde ich sagen, weil Texas Showdown habe ich nie gespielt. Ich mag auch Stichspiele, deswegen ist es vielleicht auch ein Blick wert. Mich halt tatsächlich, wenn ich jetzt mal so die Bilder anschaue, und es gibt auch tatsächlich eine Rezension damals noch vom Altmaster des Puerto Rico, nämlich Alexei, noch eine Rezension aus dem Jahr 2018. Mich hat halt die Optik überhaupt nicht angemacht,
muss ich sagen.
Bei Texas Showdown, die ist ja wirklich, Amigo bringt ja sehr, sehr viele kleine Kartenspiele raus. Alles in dieser kleinen Box, ne? Und da sind viele, sag ich mal, auch sehr, sehr einfach und die vergisst man auch sehr schnell wieder, würde ich sagen.
Absolut, ja.
Ja, was jetzt nicht heißen soll, dass das alles so sind, da sind auch wirklich großartige Spiele dabei. Also ich meine, Bonanza ist ja auch in so einer kleinen Packung. Sechs nimmt ist ja auch ein Klassiker.
Biberbande.
Genau, Lama, ne, ist ja auch, man mag es oder man mag es nicht, ja, aber es ist durchaus auch ein sehr erfolgreiches Spiel. Deswegen Texas Showdown habe ich mir nie angeschaut. Ist jetzt vielleicht aber mal einen Blick wert, wobei du sagst, es ist out of print. Ich sehe es auch, es kostet teilweise bei Boardgame Geek die einzige Variante 39 Euro. Mhm. Das ist mir vermutlich ein bisschen zu teuer. Ja, es hört sich definitiv spannend an.
Ist es auch. Macht wirklich Laune. Und das haben wir auch, wie gesagt, also unser Kartendeck ist schon richtig, richtig doll abgegriffen. Und dann hatte ich irgendwann vor Ewigkeiten mal geschaut, ob ich dann Neues kaufe. Aber als ich dann die Preise auf dem Gebrauchtmarkt gesehen habe, habe ich dann gedacht, nee, lassen wir. Wir spielen mit dem Kartendeck weiter. Weil da war es dann teilweise zeitweise, dass es bei eBay oder sowas für 70 Euro oder so wegging. Und da habe ich dann auch gesagt, nee, Freunde, aber in jedem Fall, wer das irgendwie mal abgreifen kann für einen schlanken Taler vielleicht oder vielleicht auch meinetwegen ein bisschen mehr, als es im Originalpreis gekostet hätte, der sollte sich das zulegen, weil vertraut mir, wenn ihr Stichspiele mögt, dann werdet ihr damit auch Spaß haben.
Ja, es klingt auf jeden Fall wie ein Titel, der so auf so einem Flohmarkt eigentlich mal so ganz unscheinbar rumliegen könnte.
Ja.
Deswegen glaube ich, ist das auf jeden Fall sinnvoll, dann die Augen aufzuhalten. Ist für mich auf jeden Fall, also ich finde es krass, dass das auf Platz 10 ist.
Ja.
Bin ich schon direkt irgendwie gehypt.
Ja, ich auch. Ich habe selber nicht damit gerechnet, dass es auf Platz 10 kommt, aber wenn ich auch berücksichtige, wie viele Partien und wie viele Stunden Spaß wir mit Texas Showdown hatten, dann muss das irgendwie da oben mitspielen.
Okay, wenn es so weitergeht, dann wird das ja eine spannende Runde auf jeden Fall. Dann gehen wir mal weiter zu deinem Platz 9.
Ja, Platz 9. Platz 9 ist für mich ein Meisterwerk, nicht nur architektonisch, sondern auch spielerisch. Ein Spiel von einem Verlag, der sich so gemacht hat in den letzten Jahren und der ja einen Kracher nach dem nächsten raushaut. Und zwar von Devir, The Red Cathedral aus 2020, bei Kosmos auf Deutsch erschienen, von Isra C. und Shai S. Ich weiß nicht, ob das ein Pärchen ist, weil es ist ein Mann und Frau, weil die zum Beispiel jetzt ja auch Flower, den Titel, den ich gerade aktuell sehr abhype, zusammen rausgebracht haben. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht ein Paar sind. Ja, Rote Kathedrale ist für mich eine Riesenüberraschung gewesen in 2020, weil es kommt in so kleiner, unscheinbarer Box daher und letzten Endes steckt dann aber so viel Spiel da drin mit so einer taktischen Tiefe, das ist zum Zungeschnalzen, da könnte ich mir alle 10 Finger nach ablecken, weil es auch einen ganz fantastischen Markt-Rondell-Mechanismus hat, der so mir nie bekannt gewesen ist, der sich frisch anfühlt, großartig anfühlt, das bringt so ein tolles Element rein, dass die Würfel, die im Spiel sind, durch diesen Mechanismus aber nicht glückslastig sind, sondern einfach strategische Tiefe noch mitbringen. Und deswegen die Rote Kathedrale, das war von Anfang an klar, muss in meine Top 10.
Ja, Rote Kathedrale, stimme ich da voll und ganz zu. Ein großartiges Spiel.
Ja.
Ich sehe es eigentlich ganz genauso wie du. Es ist wirklich super unscheinbar, als es damals rausgekommen ist. Es hat mich auch tatsächlich überrascht. Mhm. Vor allen Dingen, die Optik ist ja, würde ich sagen, speziell. Mhm. Ja, so weiß gar nicht so richtig, wie ich das beschreiben soll. Es sind so diese typisch russischen Matruschka-Zeichnungen,
ja, genau,
finde ich.
Genau,
ne?
Ja.
Box sehr klein. Ich glaube, auf der deutschen Variante sieht das Cover auch anders aus.
Ja,
ne?
Was ich sehr bedauere.
Ich glaube, es sieht nicht ganz so schön aus, finde ich, wie bei der Originalausgabe von Devir. Die Schachtelgröße hat sich, glaube ich, nicht verändert. Ich glaube, bei Kosmos ist sie genauso klein und handlich geblieben. Ich finde es immer noch ein bisschen schade, dass bisher bei Kosmos noch nicht die deutsche Erweiterung gekommen ist, die ja bei Devir auf der letzten Messe
Rasend schnell
wurde.
Ausverkauft war leider.
Ja.
Weil ich wollte sie mir auch holen, ja. Mhm.
Ja, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das wegen der aktuellen politischen Situation um Russland irgendwelche Hintergründe sind, dass Kosmos gedacht hat, vielleicht jetzt gerade kein guter Zeitpunkt irgendwie. Mhm. Wer weiß. Ich finde die Rote Kathedrale auch sehr schön. Wie findest du es am besten? Zu dritt, oder?
Ja, zu dritt finde ich, ist es Sweet Spot. Zu zweit geht es auch wunderbar, kann man es wunderbar spielen. Zu dritt kommt man sich halt noch ein bisschen mehr in die Quere, was das Bauen der einzelnen Gebäudeabschnitte der Basilius-Kathedrale anbelangt. Zu viert ist es eigentlich auch super, weil ich sage mal, die Züge an sich als solches dauern ja nicht so wahnsinnig lang. Also man kann es in jeder Konstellation gut spielen, aber Sweet Spot würde ich auch sagen zu dritt.
Und ein, wie ich finde, ein unfassbar gemeines Spiel. Also man kann dem Gegner so richtig schön in die Parade reinfahren. Also ich finde das sehr, sehr, sehr gemein und dadurch ist es auch bei mir ganz, ganz weit oben. Auch bei Boardgame Geek
gemein ist
es. Ja, ich mag ja gemeine Spiele.
Du also bist tatsächlich, so ein gemeiner Typ,
Andreas. Ich mag tatsächlich Spiele mit hoher Interaktion, ne, weil man da sich wirklich, also ich mag es auch ganz gern, wenn man sich dann spielerisch so richtig auf den Sack gehen kann. Mhm. Und wenn man danach am besten flucht und erstmal 2 Wochen nicht miteinander redet.
Ah, sympathisch.
Ja, so mag ich das. Mhm. Und auch bei Boardgame Geek sehe ich gerade, ist es insgesamt auf Platz 214 mittlerweile vorgerückt.
Mhm.
Wirklich ein kleiner Siegeszug sozusagen der Roten Kathedrale.
Ja, ja, und aus meiner Sicht auch zu Recht.
Gut, also die Rote Kathedrale von Devir Games, auf Deutsch bei Kosmos, ist bei dir auf Platz 9 und da bin ich schon sehr gespannt, was auf Platz 8 gelandet ist.
Ja, Platz 8 ist ein All-Time-Favorite-Spiel von mir, welches ich, glaube ich, auch schon diverse Male erwähnt habe. Deswegen ist es keine Überraschung, dass es auftaucht. Es ist ein Titel aus 2018 und von Benoît Toupin, erschien bei Blue Cocker Games. Und die Rede ist von meinem allerliebsten Flip and Ride, und zwar Welcome To. Also Welcome To Your Perfect Home, der erste Teil. Wobei ich die ganze Trilogie ganz gut finde. Der dritte Teil war für mich aus meiner Sicht am schwächsten mit Welcome To The Moon. Aber Welcome To, der erste Teil, ist großartig. Großartig. Ich mag ja, wie man auch am Verlauf meiner Top 50-Liste wahrscheinlich erkannt hat, ich mag gerne Roll and Rides, Flip and Rides und so weiter. Aber das hier ist für mich die Creme de la Creme dieses Genres.
Welcome To wundert mich, dass es bei dir nur in Anführungszeichen auf Platz 8 gelandet ist, weil du bist ja wirklich immer Feuer und Flamme davon. Ja. Und wer bei uns bei unseren digitalen Brettspielabenden schon mal dabei war, weiß, dass das ja immer eins deiner Vorschläge Nummer 1 ist, was man nochmal so als Absacker spielen könnte. Und ich muss auch wirklich sagen, ich finde auch tatsächlich, wer bei Boardgame Arena das einmal gespielt hat, das ist so fluffig da, ja, richtig, ne? Also es ist, natürlich ist es auch fluffig auf dem Tisch, aber es ist irgendwie bei Boardgame Arena auch wunderbar umgesetzt und ich finde es auch, ja, ein ganz, ganz großartiges Spiel. Ich gehe auch mit dir d'accord, dass es der beste Teil aus der Trilogie ist, aus der bisherigen Trilogie, weil vielleicht wird es ja noch erweitert um weitere Titel. Ich finde auch Las Vegas als zweiten Teil ist es sehr, sehr komplex. Also wer dann wirklich nach komplexen Titeln sucht, guckt sich Las Vegas an. Welcome to the Moon fand ich ja überhaupt nicht gut. Ja, Welcome to Your Perfect Home. Es ist einfach, es ist toll. Ja, also so wirklich dann auch mit zunehmender Spielerfahrung sich dann so die anderen Städte anzuschauen und dann zu gucken, ah, jetzt muss ich hier vielleicht mal die doppelte Hausnummer nehmen, ja, um dann irgendwie den Auftrag noch wegzuschnappen schnell. Und also ich finde das wirklich großartig und gegen Ende, der einzig kleine Kritikpunkt, den ich an dem Spiel hätte, wäre, dass gegen Ende dann doch so ein bisschen das Glück mitspielt, ne, kommt dann jetzt gerade noch die Zahl, die bei dir reinpasst, ja, also das, ja, kann dann teilweise über Sieg und Niederlage entscheiden, ob es dann noch reinpasst oder ob du dann irgendwie den Bauauftrag ablehnen musst, das ist so ein Mini-Kritikpunkt vielleicht bei mir, aber ansonsten finde ich das auch ganz großartig, wobei ich immer die ganzen Erweiterungen, die es dazu gibt, besitze ich immer noch nicht. Ich glaube, du hast sie ja alle, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne? Ja. Was würdest du da empfehlen den Zuhörerinnen und Zuhörern, wenn sie da Lust auf mehr haben vielleicht?
Also ich finde die Ostervariante mit den Ostereiern tatsächlich ganz nett zur Osterzeit. Aber ansonsten finde ich die, ich weiß nicht, diese Apokalypse-Erweiterung, wo du Bunker bauen musst und so, die finde ich tatsächlich auch ganz spannend. Die ähneln sich letzten Endes alle. Sie machen das Grundspiel auch nicht irgendwie anders oder so. Sie bringen nur noch mal so den ein oder anderen Aspekt thematisch gesehen noch mit rein. Insofern, wer da so wie ich großer Fan von ist, kann sich die eine oder andere Erweiterung da sicherlich noch mal anschauen.
Genau, wobei man das ja auch, sag ich mal, jahreszeitenbedingt spielen könnte. Ne? An Ostern holst du wahrscheinlich nicht die Weihnachtsvariante raus. Genau. Und umgekehrt. Ja, weiß ich gar nicht genau. Welcome To, das ist ja nie bei einem deutschen Verlag erschienen, ne? Wenn ich das jetzt nicht völlig.
Also Pegasus hat sich dem ja jetzt angenommen, ne? Auch, ich glaube,
genau,
initiativ
Welcome
durch
Moon,
Welcome,
ne,
to the Moon, genau. Und ich meine, dass sie auch den ersten und zweiten Teil noch mit etwas besserer deutscher Anleitung bringen wollen. Weil das muss man Blue Cocker Games tatsächlich vorwerfen. Die Übersetzungen ihrer Anleitungen sind eine absolute Vollkatastrophe. Also die Anleitungen als solches sind unnötig kompliziert. Und ich glaube, da ist auch der Frustfaktor groß, dass manche Leute das dann lieber wieder beiseite legen, weil sie einfach nicht verstehen, was will das Spiel von mir. Und das ist in dem Fall sehr schade, weil da verpasst man wirklich ordentlich was und ich glaube halt, oder ich hoffe, dass Pegasus sich dem Ganzen nochmal annimmt und das überarbeitet.
Ja, stimme ich voll und ganz zu. Also die Anleitungen sind bei allen Teilen grottig. Ja. Ich hoffe auch tatsächlich in dem Fall, dass es bei einem deutschen Verlag nochmal das erste ein bisschen sich angenommen wird, weil die Erweiterungsblöcke, die sind recht schwer zu bekommen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Zumindest, ich habe schon lange nicht mehr geschaut. Aber ich meine mich zu erinnern, dass es dann wirklich nur, ich glaube, Blue Cocker ist ja ein französischer Verlag oder zumindest irgendwo in der Ecke Belgien, Frankreich, dass ich es immer nur bei französischen Shops irgendwie gesehen hatte. Das ist ja sprachneutral auch. Aber da war dann der Versand und das war dann alles irgendwie zu hoch für das, was es tatsächlich war. Deswegen, das wäre vielleicht so ein bisschen die Hoffnung, dass da diese Erweiterungsblöcke noch mal einfacher zu bekommen sind.
Ja, ja, das wäre wünschenswert. Ich habe mir die damals irgendwie alle immer mal hier so da, so auf irgendwelchen Messen mit zusammengekauft sozusagen.
Pfiffig.
Ja, ja.
So bist du.
Ja, clever, ne?
Ja, sehr schön. Was kann eigentlich noch besser sein jetzt als Welcome to Red Cathedral und Texas Showdown? Ich bin gespannt auf deinen Platz 7.
Ja, ich auch. Was du davon hältst. Und zwar habe ich letzte Woche in der exklusiven Folge, da spoilere ich jetzt mal, über den kleinen Bruder gesprochen. Und jetzt war klar, dass der große Bruder dann in die Top 10 kommen muss, wo der kleine Bruder doch schon in der Top 20 ist.
Dann weiß ich's.
Ein Spiel aus 2017, bei Huch erschienen,
oh.
Inka und Markus Brandt. Und was kann es anderes sein? Rajas of the Ganges, der große Bruder. Und das ist ein Spiel, da zerfließe ich schon, wenn ich den Namen sage, weil ich immer wieder Bock habe, da eine Partie mitzuspielen, weil ich es richtig, richtig gut finde. Und eines meiner liebsten Worker und Diceplacer ist. Also es kombiniert ja beides. Und schon allein das finde ich großartig, die Kombination. Und Rajas of the Ganges, was soll ich sagen? Das ist einfach ein Top-Titel, Punkt.
Ja, ich finde ich bin auch, und da bin ich dir auch sehr dankbar, bin auch tatsächlich auf Rajas of the Ganges heiß geworden durch dich.
Okay, das wusste ich gar nicht.
Ja, doch, und ich habe es mir damals auch, ich wollte jetzt schon sagen, dann habe ich es mir wegen dir auch besorgt, aber wie gesagt, wir sind heiß geworden und besorgt. Oh Gott, das führt hier schon wieder zu nichts mehr.
Du fängst an zu stottern.
Ja, Rajas of the Ganges, großartiges Spiel. Ich sehe es genauso wie du. Das ist irgendwie so ein Zustimm-Podcast heute von mir.
Ja, schön. Ja, ich bin froh. Immer, ja.
Ich hätte gern mal eine konträre Meinung, aber tatsächlich kann ich da auch nur zustimmen. Rajas of the Ganges, es ist auch für mich so ein bisschen die Optik, ne? Ich bin jetzt nicht unbedingt der größte Dennis Lohausen-Fan, aber ich finde dieses kleine eigene Spielertableau, ne, wo dann die Gottheit drauf sitzt mit den vielen Armen und dann du da deine Würfel drauf platzierst und diese Würfel, die sind ja nicht einfach nur irgendwelche Würfel. Das sind ja, die haben ja so diesen leicht Sagrada-Look.
Genau,
ne?
Ja, sie so, sind so ein bisschen transparent.
So ein bisschen transparent, genau. Und allein dadurch sieht das allein schon so toll aus. Ne?
Ja.
Und dann platzierst du dann deine Würfel da drauf und es ist gar nicht mal so ein komplexes Spiel. Ne? Es ist ja eigentlich ein recht zugängliches Spiel, unteres Kellerniveau, würde ich mal sagen.
Ja.
Gehobenes Familienspiel. Aber es hat auch so eine enorme Varianz. Es ist ja allein schon im Basisspiel hast du da ja sehr, sehr viele Möglichkeiten, irgendwie das Spiel aufzubauen. Und dann hast du sicherlich auch diese zwei kleinen Schatztruhen.
Selbstverständlich.
Mit den jeweils drei oder vier Modulen, glaube ich, die da mit drin sind. Und ich muss tatsächlich zu meiner Schande gestehen, ich habe noch nicht alle Module ausprobiert. Aber das trägt auch noch mal zu dieser Varianz dabei, ohne das Spiel unnötig aufzublähen. Und besonders schön, und deswegen wundere ich mich ja immer, dass du bei Arche Nova kein großer Fan bist, finde ich ja diesen Zielmechanismus, ne? Also, dass du letztendlich gewinnst du ja, wenn sich deine zwei gegeneinander entgegengerichtet laufend Steine treffen.
Mhm, ja, genau.
Es gibt ja quasi zwei Siegpunktarten und wenn die sich am Ende dann treffen bei dir, dann hast du gewonnen. Und das ist ja sehr revolutionär damals gewesen.
Absolut.
Also nicht nur diese klassische Kramerleiste, die man hochläuft, sondern einfach eins fängt am anderen Ende an. Und die sind ja auch unterschiedlich wertig. Ne? Also
genau.
Die laufen ja nicht einfach nur jeweils einen Schritt nach vorne, sondern einer ist ein bisschen schwerer zu bekommen und dadurch sind die Schritte dann ein bisschen größer und der andere ist leichter zu bekommen und die Schritte ein bisschen kleiner. Und man kann da so unterschiedlich herangehen an das Spiel. Ich finde das auch ein ganz, ganz großartiges Spiel. Es kommt viel zu selten auf den Tisch tatsächlich bei mir.
Ja, leider ja. Also ich hoffe auch bald vielleicht mal auf eine Boardgame-Arena-Umsetzung, dass wir uns da mal online battlen können, weil das kommt leider bei so viel Spielen, die wir ja nun wegspielen, kommt es aus meiner Sicht auch zu selten auf den Tisch. Ich würde es gern viel öfter spielen, weil ich es so liebe. Und wie du schon sagst, gerade dieser Siegpunktmechanismus, dass sich die Leisten treffen müssen, das fühlte sich sehr frisch an, als ich das bei Rajas zum ersten Mal gespielt habe. Das ist ja bei dem Würfelspiel genauso. Da ist es ja dasselbe Prinzip, dass sich die Leisten treffen müssen. Bei Arche Nova ist es das auch, aber bei Arche Nova habe ich ein Problem damit, weil du spielst da 4 Stunden oder so vor dich hin und am Ende gehst du vielleicht mit -8 Punkten nach Hause. Das fühlt sich irgendwie frustrierend an. Und insofern finde ich, macht es aus meiner Sicht Rajas ein bisschen charmanter. So. Hm.
Ja. Ja. Gut, es sind ansonsten ja auch Spiele, die man schwer vergleichen kann, bis auf diesen Mechanismus, das ist klar. Weißt du übrigens, wie die italienische Version von Rajas of the Ganges heißt?
Nein, ich hätte jetzt echt gedacht, auch Rajas of the Ganges, aber nein, nee. Wie heißt sie?
Iragia del Gange.
Oh, das klingt irgendwie schöner.
Ja.
Das klingt schöner.
Habe ich mir gedacht, deswegen ist so ein kleiner Fun Fact, habe ich gedacht, das klingt irgendwie schön.
Das klingt so musikalisch, so stimmungsvoll. Ja.
Wie fast alles auf Italienisch.
Ja, das stimmt.
Carbonara. Oh,
ich habe nur drauf gewartet.
Coca-Cola.
ja, wollen wir zu meinem Platz 6?
Santa Maria. Ja. Ja, genau. Rajas of the Ganges, Inka und Markus Brandt, Illustrationen bei Dennis Lohausen, im Deutschen beim Huch Verlag erschienen und vertrieben. Und wir gehen weiter zu deinem Platz 6.
Ja, Platz 6. Platz 6 ist... Ach, Platz 6 ist einfach wunderschön. Platz 6 ist einfach wunderschön und es ist ein Spiel, was mich wirklich vom Tisch gefegt hat, als ich es zum ersten Mal gespielt habe. Und zwar ist es das zweite Mal, dass Devir jetzt bei mir hier in meiner Liste auftaucht, in meiner Top 10. Nicht das zweite Mal insgesamt, aber in der Top 10 das zweite Mal. Das Spiel ist von German P. Milan und 2021, also noch ein relativ neuer Titel. Und die Rede ist natürlich von Bitoku. Ach, Bitoku. Bitoku, ein Expertenspiel par excellence, weil das mit Abstand für mich gefühlt, dass zugänglichste Expertenspiel kann ich nicht sagen, aber es spielt sich einfach so enorm smooth irgendwie. Bitoku auf de, also es spielt ja ein, also es ist eine japanische Sage sozusagen, ein Mythos, es geht um Waldgeister. Und es spielt ja erstmal auf einem ganz wilden Board. Also wenn du das zum ersten Mal auspackst, denkst du ja, oh mein Gott, wem ist da der Tuschkasten ausgelaufen, weil es erstmal erschlagend wirkt. Und ich habe damals, als ich es ausgepackt habe und die Anleitung mir vorgenommen habe, erst gedacht, das kannst du doch nie jemandem erklären. Aber eine Runde Bitoku gespielt, also einen Zug Bitoku, und du bist komplett voll drin in dieser Welt, optisch, visuell, Ikonografie, toll umgesetzt, auch wenn es, wie gesagt, auf den ersten Blick erstmal anders vermuten lässt. Und dann ist Bitoku ein exzellentes Expertenspiel, was sowohl thematisch mich komplett abholt, weil ich mich in asiatischem Setting immer wohlfühle. Und optisch finde ich es eine Wucht. Allein die Karten, die sind so schön gezeichnet und illustriert. Die Miepel sind hervorragend. Die Farben, die gewählt worden für die Playerboards. Bitoku, was soll ich sagen? Es ist ein Traum von einem Expertenspiel. Und ich finde, wer Expertenspiele gerne zockt und da sicherlich ein etwas zugänglicheres, na, Zugänglichkeit ist nicht das richtige Wort, mir fehlt das passende Wort, aber so ein etwas, so Downtime.
Smootheren.
Ja, ein smootheren Titel irgendwie sucht, der ist mit Bitoku absolut auf der richtigen Seite. Und der German P. Milan, der hat ja jetzt noch Sabika hinterhergehauen dieses Jahr zur Messe. Und das würde ich mir auch sehr gerne angucken. Also wenn das ähnlich gut ist wie Bitoku oder nur annähernd gut ist wie Bitoku, dann ist das auch ein Titel für mich. Ja.
Ja, Bitoku ist tatsächlich ein Titel, wo ich nicht mitreden kann. Ich habe es damals mir nicht geholt, als es erschienen ist auf der vorletzten Messe und hatte danach nicht so wirklich den Drive, um mir das dann noch zu holen. Ich bin ja auch jemand, der sehr übers Thema kommt und mich tatsächlich lacht das Thema nicht so an. Also ich find's auch sehr, sehr schön. Das Spiel.
Das Cover, hast du den Hirsch gesehen?
Ja, natürlich.
Ach, man Andreas. Sieht
ja,
man sieht,
also allein müsste ich es mir noch holen, um es für Instagram zu fotografieren, weil man sieht ja, jedes zweite Instagram-Bild ist ja von Bitoku immer noch. ich find's auch wunderschön. Tatsächlich ist es aber im Bereich der Eurospiele, im Bereich der komplexen Eurospiele, die auch schön aussehen mit Thema, die mich eher anlachen als jetzt die japanischen Waldgeister. Mhm. Gibt es für mich Spiele, die ich, da habe ich genug, glaube ich, Spiele. Und ich müsste es vielleicht mal mitspielen. Vielleicht müsste mal irgendjemand sagen, Andreas, komm, wir spielen jetzt eine Runde Bitoku, ich erkläre es dir.
Das machen wir auf jeden Fall spätestens dann, beim Monkey-Treffen.
Genau, dann bin ich vielleicht auch dem Ganzen verfallen und wird's mir dann auch vielleicht auch holen dann, keine Ahnung. Ja, es ist ja mittlerweile recht gut zu bekommen.
Ja.
Ich weiß ja noch, damals war es ja so schnell ausverkauft auf der Messe. Du hast ja damals die Taser ausgepackt. Richtig. Und hast dir dein Exemplar gesichert. Und danach ist es ja quasi für ein Erstgeborenes bei eBay verkauft worden.
Ja,
tatsächlich überzeugt mich, Sarah. Spiel's mal mit mir, nimm mich an die Hand, sag, komm, guck dir mal den Hirsch an.
Auf jeden Fall. Und die kleinen Schlafenden, du hast da so Pilgrims, kleine Miepel, die liegen auf dem Board und die schlafen. Und die kannst du nur einsetzen, wenn die wach sind. Dann drehst du sie auf die wache Seite, dann haben sie die Augen geöffnet. Also,
okay, das ist,
wenn ich mit dir fertig bin mit Bitoku, glaub mir, dann wirst du dieses Spiel lieben.
Wahrscheinlich habe ich mir dann schon Floa und Bitoku und was auch immer, habe ich dann wahrscheinlich schon in die Tüte gepackt.
Ja.
Ah ja, das klingt natürlich wirklich toll. Mhm. Okay. Apropos, wo man sicherlich auch Bitoku kaufen könnte und viele andere Spiele deiner Top 10. Das ist beim Wolpertinger Spieleladen, denn liebe Grüße, Dennis, du hast auch diese Folge des Monkey Talk freundlich unterstützt. Vielen Dank an dieser Stelle.
Vielen Dank.
Und wenn ihr sozusagen jetzt nach dem Hören der Top 10 einige Spiele auf eurer Liste haben solltet, dann überlegt doch mal, beim Wolpertinger einzukaufen. Der bringt euch gefühlt auch persönlich vorbei, weil so schnell sind eure Pakete da.
Moin, hier ist der Dennis aus dem Wolpertinger Spieleladen. Schaut doch mal gerne auf unseren Seiten vorbei. Oder wenn ihr in der Nähe von Gütersloh seid, kommt mich im Laden besuchen. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Monkey Talk.
Genau, und dann haben wir schon die erste Hälfte gepackt, deiner Top 10.
Mhm.
Und jetzt geht es sozusagen auf die Zielgerade. Wir gehen weiter mit... Und ich erst. ich habe tatsächlich mittlerweile keine Ahnung mehr, was bei dir vorne noch dabei kommen könnte. Deswegen machen wir mal mit Platz 5 weiter.
Ja. Platz 5, auch einer meiner absoluten All-Time-Favorite-Spiele ever. Das ist eins dieser Spiele, was ich mir nie überspielen kann. Also ich werde dem einfach nicht überdrüssig. Das Spiel, es steht jetzt schon so lange bei mir im Regal und immer wieder hole ich es gerne raus und überlege keine Sekunde, es mitzuspielen. Ein Spiel aus 2017 bei Flutgate Games erschienen von Adrian Adamescu und Daryl Andrews. Und die Rede ist von dem Spiel, was du vorhin schon erwähnt hast, weil es die schönsten Würfel mit die schönsten Würfel hat. Und die Rede ist natürlich von Sagrada. Yeah, mir fällt gerade auf, ich hab's heute irgendwie mit Kathedralen.
Ja, das stimmt. Bei mir steht's übrigens direkt neben mir. Also immer, wenn ich nach rechts schaue von meinem Schreibtisch aus, steht es direkt auf Sichthöhe.
Hauch es mal an und sag ihm, dass ich es lieb hab.
Ich hab's kurz angefasst. Moment, kleinen Augenblick bitte. Sagrada, ich soll dir von der Sarah sagen, dass sie dich sehr lieb hat.
Ja.
Die Würfel strahlen gerade, Sarah.
Oh, sie leuchten auf, ja. Ja, und so ist das jedes Mal, wenn das Spiel bei mir auf den Tisch kommt, dann strahle ich auch. Und um mich rum, weißt du, so ein goldener, warmer Nebel und so ein Lichtstrahl erscheint dann um mich rum. Weil Sagrada ist für mich das Dice-Placement-Spiel schlechthin. Wie gesagt, ich bin dem einfach nie überdrüssig. Das Spiel wird mir nie langweilig werden und das werde ich mir nie überspielt haben.
Ja, Sagrada, tatsächlich auch ein Titel, der auch in meiner Sammlung ist, wie eben festgestellt.
Ja.
Tatsächlich ist es aber auch ein Titel, den ich nicht oft genug spiele. Also ich fand es auch sehr, sehr schön immer, wenn ich es gespielt habe.
Mhm.
Mir stellt sich jetzt die Frage, es gibt ja mittlerweile einige Erweiterungen, glaube ich. Ne? Hast du denn Erweiterungen, kannst du Erweiterungen empfehlen, falls da jetzt jemand sagen sollte, ja, Sagrada mag ich auch und wird gern ein bisschen mehr haben?
Ich habe tatsächlich Erweiterungen, ja, habe aber bisher nur eine davon gespielt. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie die heißt. Auf jeden Fall ist das die diese milchigen Perlmuttwürfel mit ins Spiel bringt. Das finde ich da, durchaus spannend, weil da kommen dann noch mal ganz andere Aufträge mit rein. Und das gibt noch mal deutlich mehr Varianz, weil du jetzt 6 Würfelfarben sozusagen hast, die mit ins Spiel kommen und diese Perlmutt-Würfelchen so ein bisschen Sonderregeln befolgen. Und das, die finde ich sehr gelungen, die Erweiterung. Die anderen habe ich auch, habe sie aber noch nie kombiniert und gemixt, weil das Grundspiel für mich einfach schon so wahnsinnig großartig und attraktiv ist, dass ich ja bisher irgendwie noch nicht dazu gekommen bin, die anderen auszuprobieren.
Ja, Sakrada hat ja auch einfach diesen Feel-Good-Moment. Ne? Ja. Also du baust ja deine Kirchenfenster auf, ne? Also jeder hat die sicherlich vor Augen. Das, ja. Wenn nicht, lachen sie einem ja vom Cover an schon an. Ne? Diese typischen Kirchenfenster mit diesen bunten Glas mit Mustern drin. Und genau das baust du ja quasi anhand deinem persönlichen Kirchenfenster. Und es sieht dann am Ende einfach wunderschön aus, dadurch, dass diese Würfel auch so leicht durchsichtig sind. Dass du dann wirklich, wenn du es gegens Licht halten würdest, sozusagen, dann würde es da genauso die Sonne durchkitzeln und durchstrahlen.
Und funkeln in den schönsten Farben.
Ja, und dir dann ein Lächeln und ein Funkeln in die Augen zaubern.
Ja. Genau, das hast du.
Ich soll dir übrigens von Sakrada sagen, dass es dich auch lieb hat.
Oh, das ist eine Freundschaft für immer zwischen Sakrada und mir.
Ja, wunderbar. Das ist doch auch ein gelungener Platz 5. Und bevor wir in die Top 3 gehen, also die absolute Creme de la Creme, gehe ich mal davon aus, frage ich noch mal, wenn du jetzt die ersten 4 Plätze dir anschaust, ist es so, dass du, sind die jetzt für dich austauschbar oder kannst du jetzt mittlerweile wirklich noch sagen, das ist wirklich ein Tick besser und
Ja, nee, also da wird's jetzt schon schwierig. Da passt fast keine Briefmarke dazwischen. Das sind absolute Nuancen. Und gerade wenn ich mir meine Top 4 angucke, also Platz 4 angucke, habe ich echt geweint, dass es das letztendlich nicht den Schritt in die 3 geschafft hat, weil es genau so also auf dem Treppchen hätte landen können und sollen eigentlich. Aber ich kann es ja nun mal nicht splitten. Insofern, nee, das sind echt noch Nuancen. Ich weiß nicht, ich kann ja auch gleich dann mal so ein bisschen drauf eingehen, warum ich irgendwie den einen Titel jetzt da vielleicht noch vor dem anderen gesehen habe oder so. Aber das ist schwer. Die könntest du eigentlich alle in einen Topf werfen und sagen, das sind meine Top-Titel.
Alle in einen Sack stecken, draufhauen, das trifft immer einen richtigen, richtig, hat man früher gesagt.
Ja, ja, so
genau. Also was hat denn die Holzmedaille verdient?
Ja, und dass du es nochmal so sagst, schmerzt irgendwie noch viel mehr, weil es hat eigentlich, das ist so der Bubble Boy im Poker, ne? Auf Platz 4 irgendwie will man nicht sein, man hat so ganz kurz irgendwie das Treppchen verpasst und das tut mir so leid für dieses Spiel, weil es ist, ach, es ist einfach großartig, es ist mega. Es ist ein Titel eigentlich im Original aus 2013, hat aber nochmal eine Deluxe-Edition 2020 bekommen von Eagle Griffin Games, ursprünglich erschienen bei Eggert Spiele.
Oh, auf das schaue ich auch gerade. Das steht neben Sakrada.
Ja, von Matthias Kramer, Stefan und Luis Malz. Und die Rede ist natürlich von meinem heißgeliebten Rokoko.
Ja, das steht auch neben mir in der Deluxe-Edition.
Ja, es ist einfach wunderschön. Ich habe tatsächlich noch beide Titel, also die alte und die neue Auflage. Und ich werde mich auch von keiner von beiden trennen, weil es eben eins meiner absoluten Top-Spiele in meinem Regal ist, aus meiner Sicht. Und dieses Spiel beweist, dass selbst wenn das Thema, sage ich mal, nicht jeden hookt unbedingt, ne? Ich meine, wir spielen Rokoko, wir spielen irgendwie im barocken Zeitalter und sind jetzt Schneider und wollen da Kleider schneidern für den großen Ball im Palast oder im Schloss. Und das ist natürlich thematisch erstmal nichts, was irgendwie große Jungs an den Tisch bringt. Aber dieses Spiel beweist, dass da, wenn man die Thematik vielleicht mal beiseite lassen kann, dass das einfach alles richtig macht. Ich habe bei diesem Spiel wirklich keinen Kritikpunkt, auch nicht das Thema, weil ich persönlich ist ja natürlich, ich bin eine Frau, ich sehe das nochmal anders, ich finde es sehr gut. Ich finde auch optisch die alte Version sehr hübsch. Die neue ist natürlich nochmal deutlich aufgewertet, allein schon, dass du irgendwie kleine Nähgarnspulen hast und solche Sachen, das ist natürlich ein absoluter Knaller. Ja. Aber nichtsdestotrotz, die alte Version steht dem in nichts nach. Spielerisch bietet es dasselbe. Und das ist einfach spielerisch, mechanisch so gut gemacht, dass es da nichts zu kritisieren gibt und dass das absolut ein Top-Kennerspiel ist. Und ich glaube auch, dass man, selbst wenn man es kritisch betrachtet, da nicht viel zu meckern haben kann, weil das einfach so vieles richtig macht und das ganze Spiel sich wunderbar spielt. Und ja, und ich bin, wie gesagt, immer noch, merkst du, traurig, dass es irgendwie auf Platz 4 ist.
Ja, es ist wirklich, wirklich absolut großartig. Und ich tatsächlich finde die erste Variante, die erste Version, damals auch bei Eggert-Spiele, nicht schön, muss ich sagen. Mir gefällt die Optik da überhaupt nicht. Und bei mir ist es tatsächlich auch erst mit der Deluxe-Edition eingezogen, weil es mich halt optisch, ich finde das so großartig, wie dann wirklich in Eagle Griffin Games das aufgepimpt haben. Also diese weiße Optik, ne? Wirklich total herrschaftlich und sehr, sehr thematisch dadurch auch und königlich. Dann die kleinen Finger, als Startspieler hat man ja diese kleine Fingerhut, ne, diesen goldenen Fingerhut und die kleinen Garnspulen und
Spitze.
Genau, die Spitze und dann auch diese kleinen Kleider, die du erst auf einer Skizze siehst und dann, wenn du sie geschneidert hast sozusagen, dann umdrehst und dann Leuten anziehen kannst, die dann wiederum in die Ballsäle gehen und dann am Ende sozusagen noch auf die Terrasse gehen und das Feuerwerk begutachten. Optisch absolut Perfektion, bis auf den Startspielermarker in der Deluxe-Edition, nicht den Startspielermarker, sondern die Königin-Büste.
Die Büste.
Die finde ich absolut hässlich.
Die ist ein bisschen gruselig, finde ich.
Bisschen schon, also der Gesichtsausdruck ist auch so, weißt du, wie wenn du zum ersten Mal eine Miniatur bemalst und dann diese Augen als dicke Punkte macht, dass sie immer so aussehen, als ob die gerade den Blitz beim Scheißen getroffen haben. Ja. Ne? Also so richtig so dieses entgeisterte Anschauen. Aber auch spielerisch, es ist wirklich ein Euro-Spiel. Es ist noch nicht mal, würde ich sagen, Expertenlevel. Ne? Es hat so ein angenehmes Kennerniveau. Ja. Es ist eigentlich, spielt sich absolut schnell und flockig runter. Es hat so Area Control, Deckbau. Es ist einfach, es macht doch thematisch alles Sinn. Also es ist wirklich ein Eurospiel, was sehr, sehr thematisch umgesetzt ist. Ne? Also nur die Meister können
Hochwertige
neue
Kleider
Gehilfen, ja, oder Gehilfen anleiern, weil halt der Meister auf den Sklavenmarkt, hätte ich fast gesagt, auf den Mitarbeitermarkt gehen kann. Ne? Also es ist wirklich ein tolles Spiel, tolle Materialien, ob man jetzt natürlich die 120 Euro oder was ausgeben möchte, um sich diese Deluxe-Edition zu holen, sei mal dahingestellt. Ich habe aber noch nie die Erweiterung gespielt. Hast du die Schmuckkästchen-Erweiterung mal ausprobiert?
Nee, ich habe mir die Schmuckkästchen-Erweiterung damals noch, als es die Deluxe-Ausgabe nicht gab, habe ich mir die wirklich für horrendes Geld irgendwie auf dem Zweitmarkt geholt, weil die war ja so schwer zu bekommen.
Ja.
Habe mir die dann geholt und irgendwie gefühlt ein paar Wochen später kam dann das große Deluxe-Paket von Eagle Griffin Games raus, was ich dann natürlich auch gleich einkassiert habe, weil ich habe die Deluxe-Deluxe-Super-Edition für 155 Zacken mir geholt. Und ja, somit war dann irgendwie die Schmuckkästchen-Erweiterung für das alte Spiel hinfällig. Und ich hab so viel Geld dafür bezahlt und sie noch nie gespielt. Das ist wieder so typisch Sarah.
Typisch Sarah, ja. Aber ich habe sie auch tatsächlich noch nicht gespielt. Ich weiß auch nicht, ob man sie braucht. Ich habe auch die Deluxe-Deluxe-Ausgabe, wo es dann ja noch irgendwie diese ganzen Promo-Erweiterungen gibt mit den besonderen Kleidern und so weiter.
Ja.
Kann deswegen zur Erweiterung auch nichts sagen. Bin jetzt aber sehr, sehr gespannt, was das Ganze noch toppen soll. Also ich weiß, ein Spiel, was auf jeden Fall in der Top 3 ist, ist mir mittlerweile eingefallen. Da bin ich gespannt, auf welche Positionierung es tatsächlich gelandet ist. Aber sag doch mal, geh doch mal in die vollen Top 3. Bronzemedaille.
Bronzemedaille darf ich verleihen. Und sie geht an ein Spiel aus 2018. Und ich vermute fast, dass du an dieses Spiel gerade gedacht hast.
Wahrscheinlich. Hat das was mit Bären zu tun?
Ja, mit den schönsten Bären, die ich je gesehen habe. Es ist von James A. Wilson, den ich übrigens damals persönlich auf der Messe treffen durfte und ein ausführliches Gespräch über das Spiel geführt habe mit ihm. Erschien beim kleinen Verlag Starling Games, die mittlerweile dank dieses Spiels gar nicht mehr so klein sind. Und die Rede ist natürlich von Everdale. Everdale ist das Spiel, wenn man mich fragt, in welcher Brettspielwelt ich gerne leben möchte, dann antworte ich immer Everdale. Weil es einfach, ich liebe Tiere, ja, ich liebe süße Optik, ich liebe einfach, dass es mich thematisch und optisch so in seinen Bann zieht. Und dann habe ich es mir damals gekauft, ich weiß noch, auf der Messe, damals hatte die Messe um 9 Uhr eröffnet und um 9.40 Uhr war das Spiel bereits ausverkauft und ich habe das vorletzte Exemplar mir dort sichern können. Und dann hat mir der James Wilson, also der Autor, noch ein bisschen was zu dem Spiel erzählt, dass er irgendwie über 5 Jahre, also dass der Prozess des Entstehens über 5 Jahre gedauert hat und er da sehr lange dran gesessen hat, um diese Welt von Everdell zu entwickeln. Und dann habe ich erst gedacht, Everdell ist wunderschön und ich habe es mir wirklich nur aufgrund der Optik gekauft. Es war ja damals auch nur auf Englisch verfügbar, wirklich nur aufgrund der Optik. Ich habe nichts erwartet, aber es sah so schön aus. Und es war 2018 irgendwie da noch so ein absolutes, also auf der Messe so ein absolutes Highlight allein optisch. Und dann habe ich es mir geholt und habe wirklich nicht viel erwartet. Und dann habe ich es hier zu Hause auf den Tisch gebracht und habe gedacht, wow, ist das gut? Also wie kann man etwas optisch so detailverliebt irgendwie darstellen, dass es umwerfend ist, aber auch noch genauso viel gute Ideen haben, da ein mechanisch gutes Spiel auf den Tisch zu zaubern. Und es ist einfach schön alles ausgearbeitet und man merkt, wie viel Arbeit, wie viel Herzblut da drin steckt. Und somit Everdell meine Top 3, weil das ist auch, also ich besitze zu Everdell übrigens allen Bums, also jede Erweiterung, auch die neuen, habe ich bereits im Regal stehen und ich freue mich einfach auf diese epische Erfahrung, wenn ich es dann mal mit allen Erweiterungen spielen kann. Problem ist nur, ich muss mir dafür einen neuen Tisch kaufen, weil es nicht drauf passt.
Es stimmt doch gar nicht. Eine Sache fehlt dir doch, die Weihnachtskarten.
Ja, die habe ich, da habe ich dich ja drum angebettelt. Ja, weil die ist ja damals nur als Promo an besonders beliebte Blogger irgendwie rausgegangen und Influencer.
Echt?
Ja.
Echt? Ach so, ja, ich dachte, das hätte ich gekriegt, weil ich irgendeinen Kickstarter mal gebackt
hätte.
Nein,
das ist eine exklusive Promo für Instagrammer und Blogger gewesen und ich bin da in der Rangliste ganz weit unten und deswegen habe ich die nicht bekommen. Ich habe auch bei Starling direkt angefragt, aber die haben mir nie geantwortet.
Ach, das ist ja lustig, weil ich habe tatsächlich, weil ich dachte, ich hätte das war irgendwann mal separat zur Weihnachtszeit in einem Paket, genau. In einem Briefumschlag drin. Genau. Und dachte, weil ich alle Kickstarter bei Everdell mitgemacht hatte, dass das quasi irgendwie einfach eine Nachlieferung sei.
Nee, ist es leider nicht gewesen, weil dann hätte ich Rabatz gemacht. Nein, tatsächlich war sie wirklich exklusiv für Instagrammer oder nicht nur Instagrammer, sondern einfach für Blogger und Influencer. Und ja, da bin ich in der
Das heißt, ich kann die sogar teuer verkaufen, oder was? Sind die jetzt besonders selten?
Nee, die sind überhaupt völlig wertlos. Deswegen gibst du sie ja mir.
Ach so, du, weil ich habe die alle, ich habe die doppelt und dreifach.
Verdammt, warum habe ich dir das gesagt? Obwohl, nee, solange ich ein Exemplar kriege, ist mir der Rest egal.
Nee, eine Karte ist nur einfach, nämlich die Mayberry Celebration.
Oh, ich möchte May
share
haben.
Space with a husband. If paired with a husband and you have at least one farm in your city, bringen sie jede Runde 5 Geld. Wow, die sind ja
Andreas, richtig. Wenn du mir das jetzt wieder wegnimmst, weil ich dir das erzählt habe, ne, dann rede ich die ganze nächste Woche nicht mit dir.
Ich check erst mal bei eBay, wie teuer die mittlerweile sind.
Nein, du hast mir die zugesagt. Ich möchte die haben.
So, ich vielleicht ist das ja ein schönes Weihnachtsgeschenk.
Ich gebe dir dafür meinen Mann.
Okay. Sehr schön. Okay.
Ja.
Gut, ja, Everdell, tatsächlich. Meine Meinung zu Everdell ist ein bisschen differenzierter noch, weil wir hatten ja, also ich habe alle Kickstarter auch mitgemacht bei Everdell. Ich habe auch jeden Bums von Everdell, auch die riesige Box. Ich finde aber Everdell jedes Mal, wenn ich es spiele, fühlt sich's mehr nach Arbeit an und es ist so.
Echt?
Ja, es kommt keine Stimmung am Tisch auf, finde ich. Weil man sitzt da und man brütet so über seiner Stadt und man guckt, ich könnte jetzt hier den gut gebrauchen und wunderbar, da kommt das Gebäude, was ich gerade suche. Aber jeder macht das auch. Und es ist nie so wirklich, dass da irgendwie große Emotionen sind, ja, guck mal hier, was ein geiler Zug oder sowas, sondern es ist immer so ein bisschen, jeder ist so mit seinem Ding am Rumprödeln, so dass man eigentlich auch gar nicht so die Zeit und Lust hat, groß bei den anderen zu gucken und dann irgendwie, dass man mal sagen kann, guck mal, was ein geiler Zug, jetzt habe ich dir voll eine ausgewischt oder nein, den Spot wollte ich jetzt unbedingt besetzen oder so, sondern es ist irgendwie so, es ist für mich zu solitär fast, also für mich kommt es auch immer ganz viel drauf an, was ein Spiel für eine Stimmung am Tisch erzeugt.
Ja.
Also nicht falsch verstehen, Everdell ist ein großartiges Spiel, Everdell hat tolle Mechanismen und Everdell hat eine tolle Optik, Everdell ist sehr, sehr gut, aber mir fehlen die Emotionen bei Everdell und deswegen habe ich tatsächlich ja oft darüber nachgedacht, ob ich jetzt alles abstoße.
Nein.
Also, es ist halt, das Problem ist, ich habe bei Kickstarter so viel Geld für alle Kickstarter ausgegeben, das würde ich ja nie wieder reinkriegen.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Also. Nee, aber andererseits ist die Box mittlerweile auch so groß, diese Storage-Box,
ja, ja,
dass gut, die, also allein die zu lagern, bei, wenn Platz begrenzt ist, ist schon schwer. Also ich bin noch schwer am Ringen und wenn jemand ein gutes Angebot macht für das All-In, sozusagen abzüglich die Weihnachtskarten, dann soll er das kriegen, mein All-In-Paket, ja, aber ich bin echt am Kämpfen mit mir bei Everdell. Und es ist wirklich so, ich denke jedes Mal, ach, jetzt machen wir uns eine schöne Runde Everdell und am Ende
komme ich dann doch wieder rein. Dann hast du das noch nicht mit mir gespielt.
Ja, das Problem ist auch, wenn du alles hast, du hast dann jetzt mittlerweile 80 verschiedene Tierformen, die du als Arbeiter haben kannst.
Ja.
Das ist halt auch teilweise too much. Das ist so, wie wenn du bei Zombieside irgendwie 700 Charaktere plötzlich hast. Es ist, ja, es ist schwierig, mein Verhältnis zu Everdell, wie du merkst.
Ja, ich merke das schon. Also meins auf jeden Fall nicht. Ich gebe dir recht, das ganze Zusatz, den ganzen Zusatzstuff hätte es in der Form oder in der, weiß ich nicht, die sind ja völlig eskaliert, hätte es wahrscheinlich nicht gebraucht, aber ja, mein Everdell kann man mir eh nicht madig machen. Also das, von daher bin ich jetzt zwar ein bisschen verstimmt, aber okay.
Okay, gut. Ja, dann bin ich gespannt. Es geht jetzt sozusagen zur Silbermedaille. Mhm. Was kann noch besser sein, da du Everdell war auch tatsächlich der Titel, den ich dachte, der in deiner Top 3 sein würde. Deswegen ist jetzt für mich ein völliger Blindflug. Was ist auf Platz 2?
Ja, dir wird gleich der Aha-Effekt kommen. Was? Ja, klar wirst du dir denken. Ein Spiel, wo ich dir immer noch dankbar für bin, dass du dich da für mich geprügelt hast. 2015 ist es erstmalig erschienen. 2015 hat ebenfalls eine neue Deluxe-Auflage bekommen von Lookout Games und bei Lookout Games erschienen von Virginio Gigli und Simone Luciani. Und natürlich ist die Rede von Grand Austria Hotel.
Natürlich.
Ja, selbstverständlich. Grand Austria Hotel ist einfach ein Kracher. Ist also aus 2015. Ich weiß gar nicht, warum das nicht schon immer so die absolute Hypewelle hatte. Also es war ja doch gefühlt irgendwie die letzten Jahre, bis dann diese Deluxe-Version erschien, relativ ruhig um das Spiel. Also es ist jetzt mir zumindest nicht ständig vor die Füße gefallen als ein absolutes Highlight-Spiel. Und es wundert mich sehr, weil es ist ein absolutes Highlight-Spiel. Es ist ein Dice-Placer, ist ja einer meiner Lieblingsmechanismen. Es ist nicht unbedingt ein Dice-Placer, sondern über die Würfel suche ich mir meine Aktionen aus. Also es ist kein klassischer Dice-Placer, aber es ist würfelgesteuert so ein bisschen, weil sich darüber meine Aktionsstärke und meine Aktionen entscheiden. Wir haben ein Hotel im alten Austria, ja, in Österreich, das große Hotel in Wien, eröffnet das Grand Austria Hotel und da wollen wir jetzt unsere Hotelgäste mit Strudel und Striezel und Torte und Kaffee versorgen und machen denen einen schönen Aufenthalt und eine angenehme Zeit in unserem Hotel und lassen sie da eben in die Räume einziehen. Und das insgesamt ist thematisch hervorragend, spielerisch hervorragend, optisch. Ja, fand ich die alte Version okay. Die neue hat sich jetzt für mich nicht deutlich irgendwie verbessert, aber ein wenig. Aber insgesamt natürlich Grand Austria Hotel, das Kennerspiel für mich, was ins Regal gehört.
Ja, stimme ich zu. Und wie du gesagt hast, natürlich ist das in deiner Top 3. Selbstverständlich, es ist auch ein großartiges Spiel. Und wenn ich meine Top 10 neu machen müsste, hätte das sicherlich auch sehr gute Chancen, da reinzukommen. Es ist ein absolutes Feel-Good-Spiel auch, aber trotzdem knallhart und es ist vor allen Dingen so kurz, ne? Es ist wirklich so, dass du wirklich denkst, ach Mist, schon vorbei.
Ja.
Und dieser blöde Kaiser, diese blöde Kaiserleiste,
ja, die ist brutal.
Die setzt einem so unter Druck.
Ja.
Ich habe tatsächlich die jetzt auch, wie gesagt, auf dieser Messe endlich die Erweiterung auch in der Deluxe-Edition bekommen, Let's Walzer, alles Walzer. Hab da tatsächlich noch kein Modul von gespielt, freue mich aber schon tierisch drauf.
Ja,
weil die Module klingen alle großartig und ich glaube wirklich, das Einzige, was mir jetzt immer noch fehlt, und da bin ich wirklich ein bisschen sauer auf Lookout-Spiele. Lookout-Spiele, wenn ihr das hört, ihr wisst, dass ich sauer bin.
Die Würfel, ne?
Ja, ich habe mich angestellt bei dieser Messe und habe Gott sei Dank noch eine Deluxe-Erweiterung bekommen, ja?
Mhm.
Und dann habe ich später am Tag erfahren, dass die auch noch die Würfelsets hatten. Mhm. Und das haben sie aber nirgendwo da ausstehen haben. Und dann bin ich nochmal hingegangen und dann hat der Mitarbeiter von Lookout Spiele mir gesagt, hier die Vorführmodelle im Tisch, die kann ich dir nicht verkaufen. Wenn am Sonntag jemand vorbeikommt, dann kannst du die kaufen. Hab jemand vorbeigeschickt und auf einmal wusste dieser Stand nicht mehr, dass das versprochen war und die Würfel waren weg.
Das ist irgendwie jetzt eine traurige Geschichte, muss ich
sagen. Es ist eine traurige Geschichte und ich bin auch immer noch sauer, Lookout Spiele. Ich will diese Würfel. Es ist ein großartiges Spiel und ich werde es nicht mehr spielen können, ohne an diese traurige Geschichte zu denken.
Glaube ich dir, ich jetzt auch, danke.
Hast du die Würfel, Sarah?
Nein, habe ich natürlich nicht. Ich bin ja überhaupt froh, also ich hatte ja die alte Version Grand Austria Hotel und dann bin ich ja froh, dass auf der Messe, wir hatten uns ja quasi verabredet, dass du dir die Erweiterung, ich wollte ja auch die Erweiterung, aber ich wollte auch die Deluxe-Grundversion quasi gerne haben, die du schon besessen hast. Und dann haben wir uns ja verabredet, dass wir uns die holen zusammen. Und dann stand ich ja im Stau.
Ja.
Und dann habe ich geschwitzt und geweint und geschrien im Auto und andere Autofahrer angeschrien und mit Mittelfingern um mich geschmissen, weil ich aus diesem Stau nicht rauskam. Und Gott sei Dank hast du ja dann irgendwie da andere Schlange-Steher da in Schwitzkasten genommen, damit du mir dann eben auch noch die Deluxe-Version da ordern konntest. Freue ich mich auch wie Bolle drauf. Nachdem ich dann aber auch erfahren habe, dass es dazu noch passende Würfel gibt, war ich dann auch wieder kurz, habe ich auch wieder kurz geschrien.
Verstimmt.
Und wieder mit Mittelfingern um mich geschmissen. Aber ich bin guter Dinge, dass wir die vielleicht irgendwann mal uns noch organisieren können.
Ja, ich bin, wie gesagt, da auch verstimmt. Und das trübt jetzt so auch ein bisschen die Stimmung. Aber es ist ein grandioser Platz 2, liebe Sarah. Und jetzt kann es eigentlich nur eins geben, den Platz 1. Und ich bin wirklich gespannt. Und ich hoffe, ihr auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was ist dein Platz 1, Sarah?
Hast du denn, ohne zu spoilern, hast du denn eine kleine Idee?
Nee, jetzt gerade nicht mehr, aber wahrscheinlich, wenn du es sagst, werde ich wahrscheinlich sagen, ach ja, stimmt.
Ja, also mein Platz 1. Ich muss dazu sagen, bei meinem Platz 1, es ist auf Platz 1, weil ich es insgesamt betrachte, hatte ich gar keine andere Wahl. Wenn ich das Alter zugrunde ziehe, Autor, Spielmechanik, und Spieltiefe insgesamt, so alles, wenn ich alles zusammen irgendwie betrachte, dann hatte ich keine andere Wahl und kam bei diesem Titel auf Platz 1 einfach nicht vorbei. Es ist ein Titel aus 2011 von einem Autor, den wir beide dieses Jahr kennen und lieben gelernt haben, weil wir ihn persönlich getroffen haben.
Und ich habe meine Schulter immer noch nicht gewaschen.
Oh, okay, da können wir im Anschluss noch drüber reden. Ne?
Dann weiß ich's.
Es ist ein Alea beziehungsweise Ravensburger Titel und es war für mich die logische Konsequenz, dass es auf Platz 1 muss. Und zwar ist es die Burgen von Burgund.
Ja.
Bam!
Wow. Es ist krass, ja. Sag nochmal, warum? Warum ist Burgen von Burgund in es kennt sicherlich jeder, aber sag mal sozusagen nochmal für dich die Highlights da drin.
Also die Highlights, es ist jeder weiß ja nun mittlerweile, ich liebe Würfel, ja. Es ist würfelgetrieben, aber ohne zu sehr glückslastig zu sein. Denn Burgen von Burgund, was machen wir? Jeder hat ein persönliches Playerboard und wir tragen sozusagen unser Königreich zusammen. Also wir versuchen da Burgen reinzubauen und Wohngebäude und Tiere, also Naturplättchen mit Tieren befüllt und so weiter. Und die können wir aber nur einbauen, die Plättchen, wenn unsere Würfel, die jeder zur Verfügung hat, eben entsprechende Zahlen der Felder zeigt, wo wir das Plättchen denn dann platzieren möchten. Und es hat so eine enorme Varianz und Vielfalt, dass sich keine Partie für mich gefühlt wie die letzte anfühlt. Eben gut, sicherlich auch durch die Würfelaktion, weil wir ja nie so wirklich dann beeinflussen können, was passiert. Aber es ist unglaublich, wie du schon sagst, was du auch magst, es ist unglaublich interaktiv, weil ich da auch jemanden richtig in die Suppe spucken kann, wenn der irgendwie gerade Schafe sammelt und ich ihm da jetzt ein Plättchen mit 4 Schafen wegnehme und das mal eben kumuliert irgendwie 12 Siegpunkte gewesen wären für ihn und so. Also das macht es unglaublich spannend. Und was ich am besten finde, und ich habe jetzt wirklich Burgen von Burgund oft gespielt und ich habe jede Taktik ausprobiert und ich kann nicht sagen, dass es eine Taktik gibt, die automatisch irgendwie die Siegesstrategie ist, die zum Sieg führt. Das zeigt diese Varianz des Spiels, dass ich unglaublich viele Möglichkeiten habe, da für mich auszuprobieren in meiner Partie, was passt heute am besten, und das kann mich zum Sieg führen, und letzte Woche war es aber vielleicht eine ganz andere Strategie. Und alles in allem, wenn ich halt betrachte, dass es aus 2011 kommt, das Spiel, und so viele gute Mechanismen Entschuldigung, so viele gute Mechanismen miteinander verbindet und das Ganze dann halt auch noch so großartig umsetzt, das, ja, das muss einfach ja, honoriert werden. Und für mich hat Stefan Feld mit die Burgen von Burgund ein absolutes Meisterwerk erschaffen und sich aus meinem Spielregal, somit ist er damit gar nicht mehr wegzudenken.
Ja, verrückt. Stefan Feld, großartiger Typ.
Ja.
Nicht alle seine Spiele gefallen mir. Ein Großteil seiner Spiele gefallen mir nicht.
Mhm.
Großartig finde ich das aktuelle Marrakesch. Das hat für mich nahezu auch das Potenzial, ein moderner Klassiker zu werden. Das finde ich wirklich großartig. Was mich wirklich wundert, und das spricht eigentlich umso mehr für das Spiel Burgen von Burgund, ist das ein Spiel, was so hässlich ist, bei dir auf Platz 1 deiner Top 10 ist.
Oder? Ja.
Also das spricht eigentlich, da muss das Spiel so geil für dich sein. Also das sagt eigentlich schon alles.
Ja.
Weil stell dir mal vor, Burgen von Burgund wäre noch hübsch.
Das wäre der absolute Wahnsinn. Und das ist ja was ich mir immer gewünscht habe. Und deswegen war ich ja wirklich, habe ich ja vor Aufregung ins Höschen gepullert, als bei GameFound dann die Deluxe-Version da gedroppt wurde und angekündigt wurde. Und bin natürlich dann da auch mit allem, also ich habe eine Hypothek auf unsere Wohnung aufgenommen, damit ich da einsteigen kann. Und freue mich natürlich wie Bolle, dass mein absolutes Highlight-Spiel eben jetzt auch noch eine hübsche Umsetzung kriegt. Weil, wie du schon sagst, es ist für mich natürlich sehr verblüffend, dass auf Platz 1 ein Spiel ist, was irgendwie, ich will nicht sagen hässlich, doch, es ist hässlich. Doch.
Ja, es ist hässlich. Also man kann es auch so sagen, wie es ist. Die Spiele von Stefan Feld glänzen nicht unbedingt mit Optik, aber tatsächlich, und das ist wirklich was man eigentlich, wo man sich sicher sein kann und was du bei Burgen von Burgund ja auch bestätigt hast, die Spiele haben immer eine enorme Varianz und es gibt immer so viele Strategien, die alle perfekt austariert scheinen. Also es gibt nie so, dass man sagt irgendwie, ja, das ist aber ein bisschen stärker und das muss man vielleicht mit einer Erweiterung irgendwie verbessern oder so, ne? Das ist wirklich das, was wirklich seine Spiele ausmacht, finde ich. Ich habe Burgen von Burgund einmal mit dir zusammen, hast du mich ja da eingeführt, sozusagen, Familienpodcast, in Burgen von Burgund bei Boardgame Arena. Es ist tatsächlich ein Spiel, was mir Spaß gemacht hat, aber wo ich danach auch gesagt habe, das brauche ich nicht bei mir in der Sammlung.
Ich glaube also, aber, dass das ein Spiel ist, was du wirklich in Natura spielen musst. Es ist zwar über Boardgame Arena hervorragend umgesetzt, aber es kriegt noch mal optisch und haptisch irgendwie einen ganz anderen Reiz, wenn du da dein persönliches Playerboard vor dir hast und da dein Königreich zusammenpuzzelst und trägst.
Ja, aber jetzt von optischen Reizen zu sprechen bei Burgen von Burgund, das ist...
Ja, also stimmt, das ist fehl am Platz, ne?
Das ist wirklich fehl am Platz. Ja, aber ja, also so richtig überzeugt war ich von Bug vor Bug und nicht. Ich sehe den, ich sehe durchaus aber den Reiz des Spiels. Ich sehe durchaus auch, warum das für viele ein Klassiker ist und warum das für viele ein Must-Have ist. Es ist aber, glaube ich, nicht mein Spiel. Ja, also ich glaube, vielleicht lässt sich so am besten. Ich finde da, glaube ich, anderes schöner.
Warte ab, ich ziehe dich da noch mal mit.
Diesen, und ich habe schon die ganze Zeit überlegt, Sarah, dass ich am Ende der Folge irgendwas ja singen muss. Weißt du, auf was mich optisch Brüggen von Burgund erinnert?
Du musst nicht singen.
Du weißt es, oder?
Nein.
Optisch erinnert's mich von den Würfelsymbolen an Santa Maria. Bitte. Insel, die aus Träumen geboren. Naja, ich hab meine Jugend in den Händen.
Ja.
Hilfe. Ja, unfassbar. Es ist,
die Reise ist zu Ende mit einem ersten Platz.
Die Top Ten ist sozusagen in Stein gemeißelt jetzt.
Ja.
Sie werden in zwei Steintafeln wird diese Top Ten sozusagen jetzt an den nächsten Propheten übergeben als ewige Bestenliste von dir. Und wie fühlst du dich jetzt nach so einer langen Reise von Platz 50 bis Platz 1? Insgesamt 5 Podcast-Folgen, 4 bei Patreon und eine hier bei sozusagen in der öffentlichen Folge. Wie fühlst du dich? Fühlst du dich ausgelaugt?
Ja.
Fühlst du dich leer?
Ich bin ausgebrannt. Ich bin ausgebrannt und leer. Ich habe all meine Emotionen jetzt irgendwie in diese Top-Liste gesteckt und meine Lieblinge sozusagen hervorgehoben und gepriesen, zurechtgepriesen. Und jetzt bin ich einfach... Ich bin leer, Andreas.
Du bist platt.
Ich bin platt und ausgebrannt.
Und ich freu mich auf jeden Fall, dass ich bei fast allen Folgen, bei 2 hat, glaube ich, Roy mitgemacht. Eigentlich habe ich bei alle bis auf einer mitgemacht. Nur eine ist ja im digitalen Nirvana verschwunden.
Richtig.
Die dann Roy quasi neu aufnehmen musste und du immer ganz interessiert tun musstest, ja, was du jetzt auf dem nächsten Platz hattest. Es war mir auf jeden Fall eine große Freude, dabei zu sein und meinen Senf sozusagen immer dazuzugeben. Es hat auf jeden Fall große Freude gemacht und ich habe richtig Bock, ja, auf die Top 2022, die wir ja bald noch aufnehmen werden. Und es ist ein würdiger Jahresabschluss jetzt schon fast für diese Top 10.
Ja, es war eine Reise und ich danke allen, die zugehört haben. Und ich danke dir und Roy, dass ihr mich begleitet habt und dass ihr ja damit durch meine Top 50, durch mein Regal gereist seid.
Ja, letztendlich haben wir ja lange, lange warten müssen. Die Zuhörer haben immer wieder geschrieben, wir wollen Sarahs Top 10, wir wollen Sarahs Top 10. Und da habt ihr es jetzt, euren Salat.
Ja.
Und ich denke, für viele, falls ihr die Titel noch nicht kennen solltet, schaut sie auf jeden Fall bei BoardGameGeek an. Und wenn ihr, wie gesagt, ich glaube, mit all diesen Titeln könnt ihr nichts falsch machen, wenn ihr euch die auch blind kauft.
Aus meiner Sicht bekanntlich, ja, sehe ich das auch so.
Gut, also an dieser Stelle vielen Dank, Sarah. Vielen Dank euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis bald.